Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute ist die Verlegerin Sabine Dörlemann mein Gast. Kurz nachdem ihr kleiner, unabhängiger Dörlemann Verlag in der Schweiz zum Verlag des Jahres gekürt wurde, da hat sie ihn in diesem Jahr an den Zürcher Kamper Verlag verkauft. Und er hat kein schwächelndes Produkt übernommen, sondern eine gut aufgestellte Palette von Büchern, zu denen auch zwei Literaturnobelpreisträger gehören. Frau Dörlemann, willkommen in unserer Sendung.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Von welchem Buch würden Sie sich niemals trennen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich viele Lieblingsbücher habe und mir würde das wahnsinnig schwer fallen, mich auf eins zu reduzieren. Also von daher, aber ein...
Ich erlaube Ihnen nur eins.
Ein Lieblingsbuch ist einfach meine alte Studienausgabe von Ulysses von James Joyce.
Ah ja.
Die völlig zerfleddert und zerlesen ist. Und ich glaube, von der würde ich mich auch aus sentimentalen Gründen am schwersten trennen.
Ja, was ist daran sentimental?
Einfach, weil ich so eine Begeisterung für Joyce und fürs Lesen nochmal eingefangen habe beim Lesen dieses Buches.
Haben Sie auch noch Exemplare Ihrer allerersten Kinder- oder Jugendbücher? Haben Sie sowas aufgehoben?
Ja, ich habe noch ein sehr schönes Exemplar von Emil und die Detektive.
Ah ja.
Das ist natürlich sehr passend hier für Berlin.
Mhm. Kästner, wahrscheinlich mit so einem schönen bunten Einband.
Mhm. Ja, der Trierzeichnung auf dem Cover, genau.
Das ist Ihnen ja auch sehr wichtig, ne? Wie Bücher gemacht werden, wie sie sich anfühlen, wie sie aussehen. Darüber werden wir sprechen mit der Verlegerin oder wie sage ich jetzt eigentlich Ex-Verlegerin?
Das habe ich heute Morgen auf dem Weg hierher auch überlegt. Vielleicht könnte man sagen Altverlegerin, obwohl ich mich alles andere als alt fühle.
Nee, also das ist noch nicht perfekt. Das ist noch nicht perfekt.
Aber ehemalige Verlegerin klingt auch nicht gut. Also.
Ja, also Verlegerin, bleiben wir einfach dabei noch. Ich habe mal den Namen Dörlemann gegoogelt und bin da natürlich schnell auf den Dörlemann Verlag getroffen. Aber davor wird mir eine Kornbrennerei Dörlemann angezeigt, ein Lokal namens Haus Dörlemann und eine Setzerei. Sabine Dörlemann, haben Sie mit diesen anderen Dörlemanns was zu tun? Gibt es da Verbindungen?
Also mit der Setzerei bin ich sehr verbunden, denn die wurde von meinen Eltern gegründet und wird heute von meiner Schwester geleitet. Und von der Setzerei zum Verlag ist es ja eigentlich nicht mehr ganz so weit. Also von daher,
das stimmt.
Meine Ursprünge da.
Die Setzerei in Lehmförde an der Grenze von Niedersachsen und NRW. Damals gab es ja noch den Beruf der Schriftsetzer, also derjenigen, die mit Druckerschwärze und Blei gearbeitet haben. Heute sind das Mediengestalter für Digital und Print. Durften Sie als Kind oder Jugendliche da in den 60er, 70er Jahren auch mal was ausprobieren?
Also meine Mutter hat Anfang der 70er Jahre erst diese Setzerei gegründet und es war schon immer Fotosatz. Das heißt, wir haben nie gearbeitet sie hat nie als Schriftsetzerin mit Blei gearbeitet, sondern immer schon sehr modern am Anfang auf einer Schreibmaschine so oder auf schreibmaschinenähnlichen IBM. Maschine und später eben halt am Computer. Und von daher diese Phase mit dem Schriftsetzen richtig, die kenne ich also auch nur vom Anschauen im Museum.
Und haben die Eltern Bücher gemacht vor allem?
Ja, genau, vor allem Bücher.
Was für
Bücher? Auch heute noch hauptsächlich Belletristik. Meine Mutter hatte immer den Ehrgeiz, Belletristik zu machen. Und heutzutage machen sie immer noch sehr viel Belletristik, aber auch sehr viel wissenschaftlichen Satz.
Vermutlich sind Sie also in einem Bücherhaushalt aufgewachsen. Lesen gehörte dazu, ja?
Mhm, genau.
Wie haben Sie das für sich entdeckt, dass Lesen eine Leidenschaft sein kann?
Eigentlich schon als Kind. Also meine Eltern waren auch immer Leser und wie Sie so schön gesagt haben, ich bin in einem Bücherhaushalt aufgewachsen und bei uns gehörten Bücher immer dazu. Meine Schwester und ich haben also die ganze Bibliothek meiner Eltern rauf und runter gelesen, was ich toll fand, weil es gab auch nie Bücher, die wir nicht lesen durften. Also und hinterher wurde es dann die Stadtbibliothek in der nächstgelegenen Kreisstadt und das Lesen gehörte immer dazu.
Und trotzdem haben Sie nach dem Abi erstmal ein paar Semester BWL studiert, dann Nordamerikanistik, Anglistik, Philosophie und Politik in Münster. War das dann schon verbunden mit der Idee, ich möchte mal Lektorin werden?
Ja, der Wechsel zum geisteswissenschaftlichen Studium, also der englischen Literatur hauptsächlich oder englischsprachigen Literatur, war schon sehr stark mit dem Gedanken verbunden, Lektorin werden zu wollen.
Ja. Und wie haben Sie das dann angestellt, dass Sie es geworden sind?
Ich habe ein Volontariat machen können im Carlsen Verlag in Hamburg, damals ein mittelständischer Verlag, der hauptsächlich für seine Pixie-Bücher bekannt war und für seine Comics. Die hatten schon immer ein außergewöhnliches Comic-Programm und das war sozusagen mein Einstieg in die Verlagswelt.
Und dann sind Sie von da gewechselt, habe ich gelesen, in die Schweiz zu Ihrem damaligen Lieblingsverlag. Das war Haffmanns. Warum war das Ihr Lieblingsverlag?
Haffmanns hat einfach wahnsinnig tolle Bücher gemacht. Das war unter uns jungen Studentinnen und Studenten eigentlich immer so unser Lieblingsverlag. Die haben zum Beispiel Julian Barnes gemacht, David Lodge. Und wirklich wahnsinnig tolle Bücher, auch immer so ein bisschen frech. Und das hat uns damals wahnsinnig gut gefallen.
Und die Schweiz, die hat Ihnen anscheinend auch gefallen. Jedenfalls sind Sie da geblieben.
Ja, die Schweiz hat mir umso besser gefallen, je länger ich da geblieben bin, weil ich meinen Mann kennengelernt habe. Und mein Mann ist Schweizer und er hat mich drum gebeten, dass ich in der Schweiz bleibe.
Literaturagent, auch was Gemeinsames. Und eine schöne Geschichte ist die, die Sie eben zwischen der Musik noch kurz erzählt haben, als Sie vorher über Joyce sprachen. Ihre Hochzeitsreise ging in Richtung Joyce. Wo musste er mit hin?
Ja, mein armer Mann musste mit mir auf eine Joyce-Pilgrimage nach Dublin gehen, auf Hochzeitsreisen.
Schön. Sie haben nach dem Anfang bei Haffmanns 7 Jahre als Lektorin beim Ammann Verlag dann auch in Zürich gearbeitet und dann den Entschluss gefasst, dort zu kündigen. Was war das für ein Wendepunkt in Ihrem Leben?
Ja, dann bin ich 40 geworden und ich wollte gerne mit meinem Mann auf eine große Reise gehen. Das war damals, weil ich die einzige Lektorin war, nicht so einfach möglich, mal eine Auszeit vom halben oder einem Jahr zu nehmen. Und 40 ist ja auch immer so ein Wendepunkt für viele Menschen im Leben, für mich auf jeden Fall. Und dann habe ich beschlossen, dass ich meine Stelle kündige und gucke, was danach kommt. Und dann bin ich zu Svetlana Geier gefahren nach Freiburg. Svetlana Geier, die bekannt ist als Dostojewski-Übersetzerin und eine Freundin von mir war. Leider ist sie inzwischen verstorben. Und sie hat gesagt, was machen Sie denn, wenn Sie wiederkommen? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht, aber es wird sich schon was finden. Und dann hat sie zu mir gesagt, müssen Sie unbedingt einen Verlag gründen. Und vor allen Dingen hat sie hinzugefügt, ich übersetze Ihnen auch was Schönes.
Und die Geschichte, die werden Sie nachher hoffentlich noch genauer erzählen. Svetlana Geier mit 87 Jahren gestorben, 2010. Also es war ja wirklich so eine Grande Dame der Übersetzung und für Sie wahrscheinlich auch irgendwie eine Respektperson, oder?
Ja, sie war schon sehr eine Freundin, aber natürlich auch auf ihre Art ein Leuchtturm in meinem Leben. Ja, eine wirklich großartige Frau.
Und haben Sie denn davor diese große Reise gemacht, von der Sie da geträumt haben?
Ja, mein Mann und ich, wir waren in Burma, in Thailand und in Australien.
Wie lange?
Mehrere Monate.
Naja, das haben Sie ja danach auch nicht mehr machen können.
Nein, danach konnte ich es auch nicht mehr machen. Ja, vielleicht also jetzt wieder.
Ermutigt, einen eigenen Verlag zu gründen, wurde Sabine Dörlemann also von der legendären Dostojewski-Übersetzerin Svetlana Geier. Und als Gastgeschenk haben Sie eben gesagt, Frau Dörlemann hat sie Ihnen eine Übersetzung geschenkt. Das war ja eine große Geste für eine Frau, die gerade einen Verlag gründen will. Was war das für ein Buch?
Der Text war ein unbekannter Freund von Ivan Bunin. Eigentlich ein sehr schmaler Text. Wir mussten dann nachher noch einen anderen Text, nämlich seine Nobelpreistage, hinzunehmen, um daraus wirklich noch ein Büchlein machen zu können. Aber es ist ein wunderschöner Text, in dem eine Leserin an einen Autor schreibt und gerne Kontakt zu ihm aufnehmen möchte, weil sie sich von ihm verstanden fühlt.
Ah ja, das ist ja ein schöner Start für einen Verlag. Ne? Ivan Bunin, der erste russische Literaturnobelpreisträger 1933, hat er den bekommen. Russische Literatur war ja jetzt gar nicht unbedingt ihr Spezialgebiet. Also das ist ja auch mutig, mit einer ganz anderen Profilidee, die Sie vielleicht auch noch beschreiben, den Verlag aufzumachen.
Also eine Profilidee, auf die wir gleich noch kommen wollen, war natürlich schon Klassiker und Bunin ist natürlich ein großer Klassiker und wenn Svetlana Geier eine Übersetzung aus dem Russischen anbietet, dann sagt man natürlich auch nicht nein.
Ja. Aber mit einem geschenkten Titel kann man kein Verlagsprogramm auflegen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also auf meiner Reise nach Australien habe ich auch Tim Flannery kennengelernt. Und das zweite Buch war Tim Flannerys Ewige Pioniere, ein Sachbuch. Und der dritte Titel war von Rajarao Kantapura. Also es heißt, glaube ich, Kantapura. Und das war ein Buch, das noch nie ins Deutsche übersetzt worden war, aber zu ein großer Klassiker der englischsprachigen Literatur ist.
Was muss denn ein Buch haben, damit Sie Lust haben, das zu verlegen?
Es muss mir in erster Linie gefallen. Und manchmal kann ich es dann ja nicht lesen, weil ich die Sprache nicht kenne. Aber eben im Ammann Verlag war ich gewohnt, Titel zu prüfen und zu redigieren, auch die Übersetzungen zu redigieren aus Sprachen, die ich nicht beherrsche. Da braucht man natürlich hervorragende Übersetzer.
Mhm.
Aber man bekommt sehr schnell ein Gefühl oder mit den Jahren ein Gefühl dafür, was man machen möchte und was.
Aber
nicht.
Was das Profil des Verlages sein sollte, kann ich jetzt anhand dieser drei Titel mir noch nicht richtig vorstellen.
Also klassische Literatur, Klassiker aus aller Herren Länder war sozusagen ein Profilstrang. Wir wollten gerne Sachbuch oder ich wollte gerne Sachbuch machen. Das ist eben, am Anfang hieß der Verlag und so heißt er heute auch noch Verlag für Literatur und Sachbuch. Die Sachbücher sind dann hinterher ein bisschen in den Hintergrund getreten und ich habe mich dann doch mehr auf die Literatur gestürzt und konzentriert.
Worin haben Sie denn Ihre Chance gesehen? Also im Verlagswesen gibt's ja kaum Marktlücken.
Ich glaube, es war einfach die Begeisterung dafür, Bücher machen zu können. Wenn man das so ganz rational angegangen wäre oder ich das ganz rational angegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber die Freude am Bücher machen war stärker als alles andere.
Das Bunin-Buch wurde 2003 auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt und am Abend davor hat Elke Heidenreich das im Fernsehen besprochen und zwar sehr gut besprochen. Mit welcher Resonanz?
Eben, der Titel landete auf Platz 13 der Spiegel-Bestsellerliste. Damals hatte das Elke Heidenreich in ihrer Sendung Lesen vorgestellt. Und Elke Heidenreich hat damals wirklich Bestseller gemacht. Und so kam das wirklich schmale Buch auf diese Spiegel-Bestsellerliste. Und wir haben das 10.000-fach verkauft.
War das Zufall oder haben Sie das Buch Elke Heidenreich ans Herz gelegt?
Also ich habe ihr das Buch geschickt mit der Post, ganz normal, und habe ihr einen Brief dazu geschrieben und sie hat das dann aufgegriffen, weil ich glaube, sie ist auch ein großer Svetlana Geier-Fan.
Mhm. Und war der Start Ihres Verlages damit dann finanziell gesichert?
Also am Anfang haben wir sogar noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und ein Freund von uns ist da eingesprungen und hat uns angeboten, uns ein Darlehen zu leihen, weil wir natürlich nachdrucken mussten und diese Kosten für die Nachdrucke, die hatten wir in unserem Budget nicht eingeplant und das war natürlich dann erstmal ein bisschen schwierig und wir sind sozusagen vom Erfolg überrannt worden.
Die bei Dörlemann verlegten Bücher, die sind vielfach ausgezeichnet worden, oft auch für ihre schöne Gestaltung gelobt worden. Was war Ihnen dabei wichtig?
Wichtig war Und da habe ich immer große Unterstützung durch meinen Freund und Hersteller Mike Bierwolf erfahren, der auch die Umschläge, die Grafik für die Umschläge gemacht hat. Wir haben das zusammen, das Konzept entwickelt, dass eben halt schöne Inhalte oder spannende Inhalte, nicht immer natürlich nur schön, auch eine schöne Verpackung haben sollen.
Haben Sie als Verlegerin, als Lektorin eigentlich Austausch mit Leserinnen und Lesern?
Ja, wir haben von Anfang an einen Newsletter gepflegt und eben einen engen Austausch zu unseren Leserinnen und Lesern und haben auch von Anfang an unseren Büchern Kärtchen beigelegt und man konnte dann eben sich anmelden, dass man zweimal im Jahr das Programm geschickt bekommt als Leserin oder Leser. Und dadurch haben sich viele Kontakte ergeben. Das war eigentlich immer sehr schön.
Was schreiben die Leute?
Ich habe zum Beispiel immer Newsletter geschrieben, ungefähr einmal im Monat. Und viele haben dann auch sehr persönlich darauf geantwortet und geschrieben, welches Buch ihnen besonders gut gefallen hat, womit sie nicht so ganz einverstanden waren. Und das war immer ein reger Austausch. Das hat mich immer sehr gefreut.
Mhm. Der Dörlemann Verlag hatte seinen Sitz in Zürich. Schweizer Verlage leben vom Export, habe ich gelernt. Und das wurde dann wohl zum Problem, als der Euro schwächelte. Hatten Sie Angst, pleite zu gehen?
Es ist immer im Verlagswesen ein Auf und Ab und es gibt gute Jahre und schlechte Jahre und wir waren schon mehr als einmal mit dem Fuß über der Kante sozusagen am Abgrund, aber wir haben immer es geschafft, mit vielleicht auch ein bisschen Witz und Innovation, zum Beispiel durch unser Crowdfunding, wieder auf die Beine zu kommen, beziehungsweise vom Abgrund zurückzutreten.
Also Crowdfunding hat funktioniert.
Das Crowdfunding war hervorragend. Wir waren meines Wissens der erste deutschsprachige Verlag, der nicht für ein bestimmtes Projekt, also für ein bestimmtes Buchprojekt ein Crowdfunding gemacht hat, sondern für den Verlag. Und wir haben das gemacht unter dem Motto »Und sie fliegt doch«. Eben weil die Hummel war unser Wappentier dabei und die Hummel kann eigentlich nicht fliegen, laut des sogenannten Hummelparadoxes, aber eben sie fliegt doch. Und das war das Motto des Crowdfundings und es hat sehr viel Spaß eigentlich im Nachhinein gemacht, sich das auszudenken und durchzuziehen. Es war eine gute Erfahrung.
Sabine Dörlemann hat miterlebt, wie kleine unabhängige Verlage, obwohl sie ausgezeichnete Programme haben, auch nicht überleben. Wollten Sie dem, Frau Dörlemann, vorbeugen mit dem Verkauf Ihres Verlages oder warum haben Sie sich dazu entschieden?
Ich habe mich dazu entschieden, den Verlag zu verkaufen oder rechtzeitig zu verkaufen, eigentlich schon vor vielen Jahren oder vor 10 Jahren bestimmt. Weil ich gefunden oder erlebt habe, wie Verlage auch geschlossen werden. Eben ganz konkret der Ammann Verlag, wo Egon Ammann, als er in Pension sozusagen in Ruhestand gegangen ist, seinen Verlag einfach geschlossen hat. Und ich wollte das auf gar keinen Fall. Und für mich kam das nicht in Frage und ich habe immer gefunden, ich möchte möglichst früh eine Nachfolgeregelung haben. Und die hat sich jetzt angeboten in diesem Frühjahr, beziehungsweise eigentlich schon abgezeichnet Ende letzten Jahres, weil wir eine Vertriebskooperation eingegangen sind mit dem Kamper Verlag. Das hat super geklappt und von daher habe ich Daniel Kamper gefragt, ob es für ihn denkbar ist, dass er den Verlag kauft. Er hatte ja vorher auch schon Schöffling und Jung gekauft, von daher lag das nicht fern. Und ich wollte einfach, dass wirklich die Zukunft des Verlages gesichert ist und nicht von meiner Person abhängig.
Aber ein Verlag, der schon jetzt dann 3 andere dazugekauft hat, ist das nur ein Vorteil, wenn ein Verlag immer weiter wächst oder birgt das nicht auch Gefahren?
Ich denke, es kann Gefahren bergen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind die Verlage passen sehr gut zusammen, die jetzt zusammengekommen sind. Und ich denke, dass das eine sehr gute Aufstellung ist und Daniel Kamper ist ein sehr reger Mensch und ich glaube, er hat das hervorragend im Griff.
Trotzdem, wie kann man gar nicht vorstellen, wie verkauft man einen Verlag? Ja, ein Auto inseriere ich. Gut, Sie haben jetzt den Verleger gefunden. Aber wie verkauft man einen Verlag? Wie bemisst man den Wert?
Das ist eine gute Frage und das haben wir dann auch gerne den Experten überlassen.
Das heißt Anwälte und Steuerberater?
Nein, nicht Anwälte und Steuerberater, sondern es gab dann einen Herrn, der eben halt sich im Verlagswesen auskennt und eine Bewertung vorgenommen hat und sozusagen einen Preis vorgeschlagen hat, der uns angemessen erschien.
Mhm. Und wie sieht das jetzt aus? Wird das gesamte Verlagsprogramm übernommen und weiter aufgelegt oder kann Kamper damit machen, was er will?
Also Herr Kamper kann theoretisch damit machen, was er will, aber seine Intention ist, dass das Programm weiterhin lieferbar bleibt, dass der Verlag so bestehen bleibt, wie er ist, dass er auch weiterhin die Autorinnen und Autoren verlegt und pflegt, was mir persönlich sehr wichtig war.
Und das heißt, Ihr Name, Dörlemann Verlag, bleibt erhalten. Mhm. Der Sitz in Zürich bleibt auch erhalten. Die Mitarbeiter bleiben auch erhalten.
Ja, genau so. Und es wäre ja auch Unfug, wenn man jetzt den Namen ändern würde, weil Dörlemann natürlich eine eingeführte Marke ist oder ein eingeführter Verlag. Von Marke mag ich jetzt gar nicht sprechen, weil keine Leserin und kein Leser kennt eigentlich wirklich der Verlag, in dem Bücher erscheinen, außer vielleicht bei Surkamp und bei Diogenes.
Mhm. Und Daniel Kamper entscheidet jetzt über Ihre Nachfolge oder machen Sie selbst einen Vorschlag?
Nein, es ist jetzt sein Verlag und ich finde, er muss mit der Person, mit meiner Nachfolgerin auskommen. Und von daher finde ich es wichtig, dass er meine Nachfolge sucht.
Mhm. Lassen Sie noch uns ein bisschen über die Bücher reden, die da auch erhalten bleiben sollen. Neben dem schon erwähnten Ivan Bunin gehört ja noch eine weitere Literatur-Nobelpreisträgerin zu Ihrem Portfolio, nämlich Alice Munro, vor kurzem verstorben. Außerdem die Bücher des Briten Patrick Leigh Fermor, auch George Orwells Tage in Burma. Darunter sind also einige Bücher, die durch große Reisen entstanden sind. Selbst ist jetzt kein Reisebuchverlag, aber es fällt ja auf, dass das alles Bücher sind, in denen große Reisen der Autoren vorausgingen. Reisen, in denen sich die Autoren ein Bild von der Welt gemacht haben, in Zeiten, die noch nicht medial geprägt waren. Ist das etwas, das Sie bewahren wollen?
Ja, das finde ich wichtig. Gerade Patrick Leigh Fermor hat die Gabe gehabt, eben Welten oder Gesellschaften einzufangen kurz vorm Untergang. Also sein großes Buch, Die Zeit der Gaben und Zwischen Wäldern und Wasser, und der dritte Teil ist dann ja posthum erschienen, erzählt von seiner Reise von Huck van Holland nach Konstantinopel. Und er marschiert also 1933 los an einem Dezembertag und wandert einmal quer durch Europa und beschreibt uns noch dieses bürgerliche Europa vor der Nazizeit oder bei Beginn der Nazizeit, den ganzen Osten, bevor er später hinter dem eisernen Vorhang verschwindet. Und wir lernen eigentlich ein völlig anderes Europa kennen, als wir es heute kennen. Und das ist ganz großartig.
Weckt sofort Neugier und Lust, dieses Buch zu lesen. Alice Munro habe ich gerade angesprochen. Haben Sie sie eigentlich noch persönlich kennengelernt?
Nein, leider habe ich sie nicht kennengelernt. Und im Augenblick gibt es ja auch so ein bisschen eine Kontroverse oder nicht nur ein bisschen um sie wegen der Missbrauchsvorwürfe durch ihren Mann. Also
Missbrauch der Tochter.
Der Missbrauch der Tochter durch ihren Mann, die sie ignoriert haben soll. Es ist jetzt gerade im Augenblick ein bisschen schwierig, finde ich, über sie zu sprechen. Ich kann mir da noch gar kein rechtes Bild machen, aber ihre Erzählungen sind abgesehen von ihrer Person einfach großartig.
Das ist dann immer die Frage, ne? Wie beschädigt das ein Werk, eine Autorin? Ist ja auch für einen Verlag ein schwieriges Thema.
Ja.
Sie haben darüber hinaus viele deutschsprachige GegenwartsautorInnen verlegt. Gibt es darunter welche, von denen man jetzt ohne anzugeben sagen kann, die haben Sie entdeckt?
Ja, allen voran Jens Steiner zum Beispiel. Jens Steiner, der 2013, nachdem wir zwei Bücher von ihm veröffentlicht haben, mit dem zweiten Buch, den Schweizer, Buchpreis erhalten hat, zum Beispiel Dana Grigorcza, die wir aufgebaut haben. Ihr erstes Buch ist allerdings in einem anderen Verlag erschienen, aber wir haben es neu aufgelegt und haben diese Autorin aufgebaut. Die erscheint heutzutage bei Penguin. Barbara Schiebli zum Beispiel, deren zweiter Roman jetzt dieser Tage erscheint. Also es gibt schon einige Autoren, auf die ich auch sehr stolz bin. Christina Virak haben wir zwar nicht entdeckt, aber eben ihr Werk weitergeführt, was mich auch sehr freut. Sie ist auch eine großartige Übersetzerin.
Anders als bei anderen Verlagen steht bei den Büchern des Dörlemann Verlags immer auch die Übersetzerin oder der Übersetzer auf dem Buchumschlag, Frau Dörlemann. Warum war Ihnen das wichtig? Sie haben jetzt überhaupt schon oft das Wort Übersetzer benutzt in unserem Gespräch.
Ja, mir war das von Anfang an sehr wichtig, weil ich auch übersetzt habe. Nicht besonders viele Bücher, aber einige und auch mit großer Freude.
Und aus dem Englischen haben Sie übersetzt.
Aus dem Englischen habe ich übersetzt, ja. Und Übersetzen ist wirklich eine Kernarbeit. Also von daher wollte ich von Anfang an eigentlich sichtbar machen, dass die Texte nicht auf Deutsch vom Himmel fallen, sondern dass da jemand Schwerstarbeit leistet, um diese Texte eben halt, diese Literatur ins Deutsche zu bringen. Und deswegen war es mir wahnsinnig wichtig, auch die Übersetzer auf den Umschlag zu stellen.
Also diese Wertschätzung ist wichtig. Aber konnten Sie die Übersetzerin auch angemessen bezahlen?
Wir haben unser Möglichstes versucht, sie angemessen zu bezahlen.
Ja. Gibt es da große Unterschiede in der Verlagsbranche?
Ich weiß natürlich nicht genau, was andere Verlage bezahlen, aber ich denke schon, dass es da sehr große Unterschiede gibt.
Die Übersetzer, Übersetzerinnen, die sind ja oft auch so eine Art Scout für Sie als Verlegerin, ne? Also gut, wir haben gehört, Svetlana Geier hat gesagt, ich schenke Ihnen eine Übersetzung. Aber gab es das auch, dass Übersetzerinnen zu Ihnen kommen und wirklich Bücher vorschlagen, die Sie dann gemacht haben?
Ja, das gibt es immer wieder. Zum Beispiel die beiden Flaubert-Bände, die wir gemacht haben, sind mir von Cornelia Hasting, die ich aus meiner Zeit im Haffmanns Verlag kannte, vorgeschlagen worden. Dann verschiedene andere Texte auch. Andere habe ich dann sozusagen die Übersetzung vergeben. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Aber es gibt immer wieder Texte, wo Autoren, Übersetzer an mich treten und dann mich fragen, wäre das nicht was für sie?
Was macht denn eine gute Übersetzung aus?
Eine gute Übersetzung ist natürlich dem Original möglichst getreu, gleichzeitig aber liest sie sich wie ein deutscher Text.
Am besten, man merkt sie gar nicht.
Genau, das ist ein bisschen wie Fensterputzen. Das merkt man erst, wenn die Fenster nicht geputzt sind.
Ein schöner Vergleich. Gibt es ein Buch, das Sie gerne nochmal übersetzen würden?
Oder? Übersetzen lassen würden. Eben, wir hatten es ganz am Anfang der Sendung von eben Ulysses und mein großer Traum wäre immer gewesen, eine Neuübersetzung von Ulysses im Programm zu haben. Dazu ist es jetzt leider nicht mehr gekommen. Ich hatte auch mir schon vorgestellt, welcher Übersetzer das machen könnte, nämlich Ulrich Blumenbach. Ulrich Blumenbach übersetzt jetzt aber Finnegans Wake für Suhrkamp. Also das ist auch schön. Freut mich auch sehr für ihn, denn er ist ja ein großer Finnegans Wake-Fan. Aber eben, manche Träume werden nicht wahr.
Aber würden Sie sich selbst daran trauen?
Nein.
Warum nicht?
Weil der Text wahnsinnig komplex ist und ich glaube, da meine Grenzen zu kennen, ich glaube, das wäre nicht möglich.
Aber könnten Sie sich vorstellen, nochmal zu übersetzen, jetzt wo Sie Zeit haben oder überhaupt nach neuen Wegen suchen?
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, Sie haben das schön gesagt, ich suche nach neuen Wegen und neuen Aufgaben. Damit lasse ich mir jetzt ein bisschen Zeit, aber das wäre durchaus auch eine Möglichkeit.
Jede Berufsgruppe hat ja so ihre eigenen Macken, die sogenannte Deformation professionnelle. Welche ist das bei Ihnen?
Ich sehe leider ziemlich schnell Fehler in Texten. Also Rechtschreibfehler und andere Fehler, das kann manchmal ein bisschen unangenehm sein, ja.
Lernen, unbefangen zu lesen, also ohne Lektorinnen und Übersetzerinnenbrille, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne?
Also eigentlich habe ich mir schon die Gabe erhalten, dass ich Texte einfach aus nur mit Freude lesen kann, ohne dass ich sofort irgendwie die Lektorin-Verlegerinnenbrille aufhabt. Aber manchmal kommt es natürlich doch durch. Aber im Großen und Ganzen kann ich immer noch Texte mit Begeisterung lesen, was ich auch schön finde.
Was haben Sie zuletzt richtig begeistert gelesen?
Lichtung von Iris Wolf.
Mhm. Warum? Was ist das für ein Buch?
Es ist ein wunderbarer Roman, der eine Besonderheit hat, denn er wird rückwärts erzählt. Und er spielt auch in Zürich und die Atmosphäre ist ganz wunderbar.
Was heißt rückwärts erzählt?
Es startet in der Gegenwart und hört in der Vergangenheit auf.
Mhm. Und worum geht's in dem Buch?
Es ist eigentlich für mich eine Liebesgeschichte, wobei diese Liebesgeschichte eigentlich ein bisschen offen ist.
Sabine Dörlemann, an welchem Ort lesen Sie eigentlich am liebsten?
Im Bett.
Im Bett, ja? Im Bett, kann ich ja. Überhaupt nicht. Mhm. Als Brillenträgerin ist es doch schwierig, da hat man doch immer irgendwie einen steifen Nacken.
Nein, irgendwie habe ich dann viele Kissen und eine gute Leseposition und das geht eigentlich super gut für mich.
Mhm. Ja. Tags oder nachts?
Sowohl als auch.
Die Dauerleserin. Was ja auch oft etwas aussagt über Menschen ist, wie ihr Bücherregal sortiert ist. Nach welchem Prinzip ordnen Sie Ihre Bücher?
Alphabetisch und die Dörlemann-Bücher stehen aber in einem extra Regal.
Mhm. Wie? Und dann Sachbücher, Belletristik, alles durcheinander?
Ja.
Alphabetisch, nach dem Nachnamen, da kommt Kraut und Rüben durcheinander.
Genau, also meine Bibliothek gehört ja nicht nur mir, sondern meinem Mann und mir und wir haben einfach alphabetisiert und fertig. Aber es ist durchaus so, dass man Bücher dann auch mal verstellt.
Und Sie haben Ihre beiden Bibliotheken vereint, ja?
Ja, also wir sind
das machen ja auch nicht alle.
Schon seit über 30 Jahren verheiratet und von daher im Laufe der Jahre hat sich das alles vermischt und vermengt.
Und wie schützen Sie sich vor dem Zusammenbruch der Regale wegen Überlastung?
Wir sortieren aus Bücher, die von denen wir wissen, dass wir sie nicht mehr lesen werden, ein zweites Mal. Die kommen dann weg, also und, aus der Wohnung raus.
So. Und Sie haben so viele Bücher, von denen Sie denken, die lesen Sie nochmal?
Ja, manche Bücher sind natürlich auch da, die ich mal gekauft habe. Ich bin leider ein notorischer Bücherkäufer und die ich noch gar nicht gelesen habe. Von daher sammelt sich da auch was an.
Was machen Sie mit den Büchern, die Sie aussortieren?
Versuche ich möglichst zu verschenken.
An Bekannte, oder? Weil das haben ja viele, dass sie nicht wissen, wohin mit den Büchern.
Genau. Taschenbücher, muss ich ehrlich zugeben, gebe ich auch manchmal ins Altpapier. Als Verlegerin finde ich es natürlich auch gut für die Autoren und auch für die Verlage, wenn Bücher neu gekauft werden müssen.
Wie man einen erfolgreichen Verlag zum richtigen Zeitpunkt in neue Hände gibt, das hat die Verlegerin Sabine Dörlemann vorgemacht und uns in dieser Stunde erzählt. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, Frau Bürger. Vielen Dank.
Danke Ihnen.